Vielen Dank. Ich habe jedes Jahr so die Herausforderung, was reiche ich denn in Chemnitz ein? Und habe mir diesmal gedacht, ich nehme mal ein ganz nischiges Thema. Da kommen nicht so viele. Aber das klappt in Chemnitz nie. Deshalb heute mal der ZEV Orchestrator Container für Storage. Ja. Container kennt man, Docker kennt man, Kubernetes kennt man eigentlich ja für Applikationen. Und Container kennt man ja eigentlich, weil sie keinen Zustand behalten. Ne? Wir wissen vielleicht alle oder viele, dass Container und Persistent Volumes eher schwierig sind. Und jetzt heißt es plötzlich, wir nehmen Container für ein Storage-System. Ein Storage-System muss ja Daten speichern. Ja? Was soll das Ganze? Und ich habe mir gedacht, ich rede mal ein bisschen drüber, dann wird es vielleicht auch klarer, was das ZEV-Projekt hier mit Containern anstellt. Zum Inhalt, wir haben ja sehr viel Zeit, deshalb erstmal die Frage zu klären, was ist denn ZEV überhaupt? Dann kommt, was macht der Orchestrator? Na, der Orchestrator ist so eine Komponente, die irgendwas tut. Hilfe Container, ja, warum denn überhaupt? Was soll das Ganze? Und dann auch noch Kubernetes. Ja. Das sind so die Fragen oder Befürchtungen, die wir heute mal klären wollen. Wer wir sind, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Folien jedes Mal wirklich wieder bringen muss. Die Heinlein-Gruppe, wie wir uns inzwischen nennen, wir sind, die Folie stimmt nicht ganz, inzwischen über 120 Mitarbeiter seit Anfang des Jahres. Da gab es ja so eine kleine, ich will es mal sagen, Akquise. Und wir machen ja inzwischen nicht nur so das klassische technische Consulting, in dem ich so arbeite und die Akademie mit den Fortbildungen, sondern ja seit über 10 Jahren Mailbox.org, seit 4 Jahren sage ich jetzt mal einfach OpenTalk und seit diesem Jahr eben auch OpenCloud, den Nachfolger von OwnCloud Infinite Scale. Und da gehört irgendwie ZEV ja auch ein bisschen dazu, zum Thema File-Sharing und Content-Collaboration, wie es so schön heißt. Ich selber bin Senior Linux Consultant, Senior, weil ich im nächsten Monat 50 werde, mache ZEV, CheckMK. Die Kollegen von CheckMK sind dieses Jahr das erste Mal hier. Herzlich willkommen, Tanja. Sehr schön, dass ihr auch den Weg nach Chemnitz gefunden habt. Ein bisschen Samba, ein bisschen LDAP, ein bisschen was so noch dazugehört. Ich habe im letzten Jahr 1000 Mal studiert, sage ich dann immer. Und seit 13 Jahren arbeite ich für den Per Heinlein. Was ist ZEV? Ich werde jetzt nicht, bis es nachher Essen gibt, erklären, was ZEV ist. Ich setze mal so ein bisschen voraus, dass das schon einigermaßen bekannt ist, aber mal ganz kurz, was ZEV anbietet. Wir haben ein Storage Cluster. Ein Cluster ist immer ein System auf mehreren Hardware-Servern und da stehen dann so Stichworte wie selbstverwaltet, Selbstheilungskräfte, ja, keine Engpässe, muss ein ganz tolles System sein. Und wir haben eben 3 Schnittstellen, die wir nutzen können, um den Storage zu konsumieren, wie ich dann immer sage. Einmal Objektspeicher, kennt man von S3. Könnte man jetzt sagen Industriestandard, aber es ist halt leider kein Standard. Blockspeicher für VMs und so weiter und auch ein verteiltes Dateisystem. Kriege ich alles aus dem gleichen Cluster raus. Und so ein Cluster besteht eben aus verschiedenen Komponenten. Die will ich mal kurz ansprechen, nur damit ihr eben seht, was es so für Komponenten gibt. Als erstes, und man würde sagen, in einem Storage-Cluster auch als wichtigstes, gibt es den Object-Storage-Daemon, der speichert nämlich Daten auf Platte. Mal ganz allgemein Platte gesprochen. Ne? Hat natürlich mit HDDs angefangen, SSDs, NVMEs oder was es noch geben wird. Und die in der ersten Reihe sehen hier vielleicht den Sponsor von 2019, Intel Optane. Weiß nicht, ob jemand das noch was sagt. Das war so ein Speicher zwischen RAM und Flash. Ja, von der Geschwindigkeit her hat sich mehr wie ein RAM angefühlt, von der Charakteristik her. War unglaublich teuer, hat sich im Markt deshalb nicht durchgesetzt. Das war einfach vor seiner Zeit sozusagen. Beim USD haben wir einfach einen Prozess pro Block-Device im Cluster laufen. Und wenn wir eben einen mittelgroßen Cluster haben mit 200, 300 Platten, dann haben wir halt 200, 300 USDs laufen. Dann haben wir die Monitore, die Mons. Die haben nichts mit Systemmonitoring zu tun. Ne? Ich habe eben gesagt, Check im Car und so weiter. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Benennung hier an der Stelle. Die Mons sind sozusagen das Gehirn des Clusters. Die verwalten den Clusterzustand. Die wissen, wo alles läuft. Ne? Man kann es ein bisschen vielleicht vergleichen wie mit einem ETCD in anderen Applikationen. Die müssen untereinander auch ein Quorum bilden für eine Mehrheitsentscheidung. Also ich habe immer eine ungerade Anzahl Mons zum Beispiel in einem Cluster laufen. Und bevor ich mit dem Cluster sprechen kann, muss ich mich an einen Mon wenden. Der liefert mir dann die Cluster-Map, in der es dann verzeichnet, wo die ganzen USDs laufen zum Beispiel und so weiter. Na, ich will gar nicht, wie gesagt, auf die Details von Ceph so sehr eingehen, wie der Cluster funktioniert, sondern hier nur zeigen, welche Komponenten es gibt. Es gibt dann noch die Manager, die unterstützen die Administration. Da habe ich sowas wie ein Dashboard, also eine Web-GUI. Ich habe zum Beispiel einen Prometheus-Exporter fürs Systemmonitoring oder auch andere Monitoring-Schnittstellen für Zabbix zum Beispiel. Oder Telegraph, ja. Ich habe eine REST-API, mit der ich also Dinge auch automatisieren kann. Und der Orchestrator, das Stichwort kam ja schon mal, der ist eben auch in diesen MGR-Prozessen implementiert. Davon habe ich dann 2, 3 im Cluster laufen, einer davon ist immer aktiv. Und es geht weiter, wenn ich das Ceph-File-System einsetzen möchte, dann habe ich so einen Metadatenserver, weil die POSIX-Daten, hat sich herausgestellt, ja auch irgendwie verwaltet werden müssen. Also welche Verzeichnisse habe ich im Dateisystem, Zugriffsrechte, ACLs, Zeitstempel, Locking, das läuft dann alles über die Metadatenserver. Von denen habe ich dann mindestens einen aktiven pro File-System, kann auch mehrere aktive haben, kann Hot-Standbys haben, kann Cold-Standbys haben. Von denen brauche ich auch immer mindestens einen. Und da habe ich dann also auch noch mal eine ganze Menge Prozesse, die da im Cluster laufen. Wenn ich S3 machen möchte oder auch Swift für OpenStack, dann habe ich auch noch einen Rados-Gateway, ja, der also auf der einen Seite HTTP spricht, auf der anderen Seite dann mit dem Ceph-Cluster spricht. Und davon habe ich natürlich auch mehrere für Load-Balancing und so weiter, kann ich davor noch einen Ingress-Dienst aufbauen, der halt eine Service-IP schwenken kann, auch über mehrere Instanzen hinweg, ne, und dann Load-Balancing macht. Der Ingress-Dienst besteht dann klassisch aus einem Keep-Alive-D und einem HA-Proxy. Ja. Und so habe ich da also auch wieder eine ganze Anzahl an Prozessen, die irgendwie gemanagt werden wollen für den Dienst S3, den mein Cluster dann anbietet. Und dann gibt es noch weitere, da habe ich jetzt nicht für jeden eine extra Folie gemacht, wir haben halt doch nur bis 18 Uhr Zeit. Aber es gibt halt auch einen NFS-Export mit Ganesha, einen SMB-Export wird es wohl auch demnächst geben, in einer der nächsten Ceph-Versionen, da wird auch sehr aktiv dran gearbeitet. Ne? Ich habe so Disaster-Recovery-Funktionalität, wenn ich einen zweiten Ceph-Cluster habe, dann kann ich diese Mirror-Dienste verwenden, um die Daten in den zweiten Ceph-Cluster zu spiegeln. Ich habe einen Monitoring-Stack mit Prometheus Grafana Alert Manager, den der Cluster gleich mit ausliefert. Ja. Ich habe iSCSI, ist abgekündigt. Ich habe NVMe over Fabric, das kommt bald. Ja. Was jetzt dazwischen gerade für Block Storage über TCP verwendet werden soll, wissen wir gerade nicht. iSCSI funktioniert gerade noch, aber es ist nicht mehr gemaintained zum Beispiel, der kümmert sich niemand drum. Und schon ist der Ceph-Cluster fertig. Ja, ein bunter Haufen von verschiedenen Diensten, ne, die unbeschrifteten Blöcke sollen man die Storage-Knoten sein, mit ganz vielen Platten und ganz vielen USD-Prozessen drin. Und dann habe ich da halt irgendwo zwischendrin auch noch die anderen Prozesse laufen. Und das ganze Ding muss natürlich verwaltet werden. Na, ich muss irgendwie in der Lage sein, diese Dienste auszurollen ich muss irgendwie die Prozesse verwalten, ich muss ja auch irgendwann mal einen Prozess neu starten vielleicht, ne? So ein Dienst. Ich will natürlich auch Updates machen, ne? Die dann natürlich so laufen sollen, dass alles online passieren kann, was CEF ja sehr gut kann. Und es fällt auch meine Platte aus. Und auch da muss ich dann eben in der Lage sein, den entsprechenden Prozess, der dann ja nicht mehr läuft, zu entfernen, die Platte auszutauschen und neu zu initialisieren. Und deshalb hat das CEF-Projekt eben jetzt seit ein paar Jahren eine Komponente implementiert, die sich Orchestrator nennt. Und was ist Orchestrierung überhaupt? Ich habe mal in die Wikipedia geschaut. Und ich habe zuerst in die Deutsche geschaut, das hätte ich nicht tun sollen. Da ist Orchestrierung eher so in Richtung Businessprozesse gedacht. Hier in der Englischen geht es halt deutlich Richtung Administration, also Systemadministration. Ne? Orchestrierung ist die automatische Konfiguration, Koordinierung, Bereitstellung, Entwicklung und Verwaltung von Computersystemen und Software vor allen Dingen. Ne? Und wir haben ja hier mit CEF ein Software-Defined Storage System. Es ist halt alles Software heutzutage. Das heißt, CEF ist ein verteiltes System auf vielen Servern. Und irgendwie muss ich es ja managen, ich muss es initial ausrollen, ich muss es eben updaten können und so weiter. Ne? Bis CEF Version 14 gab es CEF Deploy. Das hatte das Problem, das war in Python 2 implementiert. Ja? Und Python 2 ist seit 2020, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, veraltet. Und es gab auch niemanden, der gesagt hat, ah, ich schreibe CEF Deploy um auf Python 3. Ja? Sondern das CEF-Projekt hat dann eben gesagt, wir haben eine ganz neue Idee. Parallel gab es immer schon CEF Ansible, also Playbooks, um einen CEF-Cluster auszurollen, wenn man nicht das ganz einfache CEF Deploy verwenden wollte. Wenn man ins Repo von CEF Ansible schaut, dann steht da heute der Satz drin, wir machen zwar noch Dinge, aber bitte stellt doch auf den Orchestrator um. Ja, weil auch CEF Ansible sagt, die Zeit ist hier vorbei, der Orchestrator macht die Dinge viel schicker und wir wollen jetzt gar nicht mehr so viel Aufwand in dieses Teilprojekt stecken. Ja, denn seit Version 15 gibt es eben die Möglichkeit, einen Orchestrator einzusetzen, als Modul im MGR. No. So. Für den Orchestrator gibt es zwei Implementierungen. Einmal CEF ADM. Da fange ich auf der Kommandozeile an. Der bietet mir eine Dashboard-Integration, das heißt, der Manager selber stellt mir ja für meine administrativen Tätigkeiten diese Web-GUI zur Verfügung und über die Web-GUI kann ich dann Dinge im CEF-Cluster steuern. Ich kann also neue Dienste ausrollen, ich kann neue Platten zu OSDs machen zum Beispiel. Das kann ich dann eben übers Dashboard machen und das Dashboard wiederum greift dann eben auf die API des Orchestrators zu, um diese Dinge dann auszulösen. Und am Ende wird das über SSH-Zugriffe auf die einzelnen Knoten gesteuert. Ja, das heißt, der Orchestrator CEF ADM läuft auf dem aktiven MGR, das ist halt auch dann ein Prozess, der auf einem der CEF-Knoten läuft und baut SSH-Verbindungen zu den anderen Knoten hin auf, meldet sich dort so an, dass er entweder einen normalen Account erstmal verwendet und dann passwortloses Sudo oder eben auch direkt als Root sich anmeldet. Das macht ja dann kaum einen Unterschied, sage ich mal vorsichtig. Und dann über diese SSH-Verbindung werden dann halt die Instanzen eingerichtet, die Container, ne, da kommen wir dann zu, die eben auf den Knoten laufen sollen. Die zweite Implementierung nennt sich Rook. Und das ist dann die Variante, die ich verwende, wenn ich Kubernetes einsetze. Ja. Da habe ich dann so Dinge wie kubectl oder Helmcharts, um einen CEF-Cluster zu definieren, ja, oder zu deklarieren. Und dann wird das Kubernetes dafür sorgen, dass so ein CEF-Cluster entsteht, sage ich jetzt mal so. Beide nutzen aber eben Container als Distributionspakete für die Software. Ja, und beide nutzen auch dieselben Container-Images. So, schauen wir uns den CEF-ADM mal an. Beim CEF-ADM, wie gesagt, fängt alles auf der Kommandozeile an mit einem Bootstrapping-Prozess, eine initiale Installation auf dem ersten Knoten und am Ende habe ich einen MON und einen MGR-Prozess laufen. Und das ist schon ein funktionierender CEF-Cluster. Da habe ich zwar noch keinerlei Storage, das heißt, ich habe keine Kapazität, aber ich habe schon einen funktionierenden CEF-Cluster, denn in dem MGR läuft dann der Orchestrator und mithilfe dieses laufenden Orchestrators kann ich eben den CEF-Cluster dann auch erweitern. Ja, ich bekomme dann auch die Möglichkeit, mich am Dashboard schon anzumelden. Und das Erste, was mir das Dashboard dann präsentiert, ist tatsächlich inzwischen ein Assistent, der mir sagt, jetzt füge mal neue Hosts hinzu, ja, und dann kann ich eben die Platten, die dort gefunden werden, auch gleich zu USDs machen zum Beispiel. Die Hostverwaltung, ne, der Orchestrator hat wie gesagt seinen eigenen SSH-Schlüssel. Bevor ich also neue Knoten hinzufügen kann, muss ich als eine Voraussetzung diesen Public-Teil des SSH-Schlüssels auf den Knoten bringen, in die Authorized Keys von Root oder von dem Account, den ich dafür vorgesehen habe, der dann eben passwortloses Sudo machen kann, damit das eben automatisiert passiert. Wenn ich so einen Knoten hinzufüge, dann werden üblicherweise gleich Daemons erzeugt. CEF Crash ist nicht dafür da, das System lahmzulegen, sondern das ist der Crash-Reporter, der halt, wenn die Dinge mal abstürzen, ne, es ist halt Software, die Crash-Reports einsammelt und dann habe ich auch eine zentrale Stelle, wo ich diese Crash-Reports anschauen kann und zum Beispiel auch mir abholen kann, um sie dann in einem Bug-Report zu verwenden. Ne? Und dann habe ich so Dinge wie den Node-Exporter und einen Ceph-Exporter für Prometheus, was eben ja auch gleich eingerichtet werden kann. Und dann habe ich da im Dashboard wiederum über Grafana hübsche Graphen und kann mir anschauen, wie es meinem System so geht. Der CEF-ADM verwaltet dann das ganze System mit sogenannten Services. Ja, und die Services sagen einfach, wo was laufen soll. Ich habe eine sogenannte Service Specification in YAML. YAML halt. Und ein Service wird identifiziert über den Typ und seine ID. Ich kann also zum Beispiel mehrere OSD-Services erzeugen, die dann spezifizieren, welche Art von Platten ich wie zu OSDs machen möchte. Ja, ich habe ja nicht unbedingt eine homogene Plattenlandschaft, sondern ich habe mal SSDs, mal HDDs. Ich möchte vielleicht SSDs für HDDs verwenden, um sie zu beschleunigen. Dringend angeraten. Und dann kann ich eben dem Orchestrator sagen, ich möchte bitte die Platten so und so verwenden. Und dann geht der Orchestrator hin und wenn er die Platten so vorfindet, macht er daraus dann eben automatisch OSDs. Ne? Oder ich sage, ich habe hier die und die Hosts, auf denen sollen die Mons laufen. Weil ich eben, ne, die Mons müssen ja im Quorum sein, ich habe eine ungerade Anzahl Mons, ich muss mir mal die Topologie meines Clusters anschauen. Ich habe vielleicht Ausfallzonen wie Brandabschnitte und dann muss ich ja dafür sorgen, dass in jedem Brandabschnitt vielleicht ein MON läuft. Wenn ich drei Brandabschnitte habe, geht sich das ganz gut an. Und deshalb kann ich eben sagen, über das sogenannte Placement, wo sollen diese Instanzen der Services dann am Ende laufen. Und da habe ich dann zur Auswahl den Hostnamen, ein Label, was ich vergeben kann und auch eine Anzahl. Ja, ich kann also in der Hostverwaltung meine Hosts mit Labeln versehen. Label sind einfach Strings, Zeichenketten, die ich mir beliebig ausdenken kann. Und dann kann ich ihm sagen, bitte verteile den Mon-Service auf alle Hosts, die dieses Label Mon zum Beispiel haben. Ne, das ist so eine Konvention, dass man das Label dann halt Mon nennt. Und dann kann ich noch sagen, und maximal 5 zum Beispiel. Ne, und dann kann ich die Host, die ich da vorgesehen habe, mit dem Label versehen. Und der Orchestrator wird die entsprechenden Instanzen da ausrollen. Und dann gibt es natürlich Services, die noch weitere Attribute brauchen, wie eben der USD-Service zum Beispiel. Dem muss halt gesagt werden, welche Art von Platten er verwenden soll. Ne, ich will ja eben nicht alle Platten gleich verwenden, sondern habe mir ja da auch irgendwas überlegt. Es gibt so ein paar Standard-Services, den Mon, den MGR, ne, den Manager, die USDs, ganz klar. Das war das, was man früher so hatte in einem CEF-Cluster. Inzwischen gibt es halt noch den CEF-Crash-Reporter, die Node-Exporter, die CEF-Exporter, die halt Prometheus, ne, und da kommen wir zum Monitoring-Stack, dann entsprechend Metriken zur Verfügung stellen. Und dann kann eben auch ein ganzer Monitoring-Stack ausgerollt werden mit Prometheus, Grafana und dem Alert-Manager. Und da kann ich dann eben auch sagen, wo sollen denn diese Dienste laufen? Dann gibt es weitere Servicetypen. Mirror, ich sehe gerade, habe ich jetzt gerade doppelt drauf. Das passiert, wenn man eine Stunde vorm Vortrag die Folie nochmal bearbeitet. Aber eben auch der Ingress-Service, ne, der eben zum Beispiel so ausgerollt wird, dass ich sage, ich habe hier meine RADOS-Gateways, ne, der RGW-Service rechts unten. Ich habe hier meine RADOS-Gateways, die laufen überall da, wo ich meinen Tag, mein Label, wir sind nicht bei CheckMK, mein Label RGW haben. Und dann kann ich einen Ingress-Service definieren, der einfach in seiner Spezifikation gesagt bekommt, bitte baue eine Service-IP und einen Load-Balancer für den Backend-Service RADOS-Gateway. Ja, ich muss also gar nicht sagen, wo mein RADOS-Gateway läuft, sondern ich sage nur, das soll der Ingress-Service für die RADOS-Gateways werden. Und der Orchestrator weiß ja, wo die RADOS-Gateways laufen, und der konfiguriert dann den HA-Proxy, der für den Ingress-Service ausgerollt wird, so, dass er eben diese RADOS-Gateways als Backend-Server hat. MDS, wie gesagt, fürs Filesystem, NVMe over Fabric kommt demnächst. Und die Mirror Services eben für Disaster Recovery, wenn ich das einsetzen möchte. Wir haben jetzt gerade über, oder ich habe gerade über Services gesprochen. Die Daemons, die dann ausgerollt werden, das sind dann die Instanzen des Services. Ne? Und ich kann eben, einen Service kann halt einen Daemon erzeugen. Prometheus macht das zum Beispiel, da brauche ich nur einen üblicherweise. Ich kann aber eben auch einen Service haben, der mehrere Instanzen ausrollt, der Mon-Service, ne, 3 oder 5. Oder der OSD-Service, der halt pro Platte eine Instanz ausrollt, und die werden dann alle Daemons genannt. Und das sind dann eben Prozesse, die laufen in Containern. Ja? Die werden also von CEF-ADM, von dem Orchestrator, in einem Container ausgerollt. Und hier steht im Kleingedruckten drunter, Podman ist besser als Docker. Ja, ja, gerade in dem Zusammenhang einfach aus dem Grund, bei Docker haben wir den Docker-Daemon. Und der Docker-Daemon hat die Eigenschaft, bei einem Update sich neu starten zu wollen. Ist jetzt in einem Storage-Cluster nicht so die beste Idee. Also geht bei CEF, wenn man das Knoten für Knoten macht. Aber dann werden halt alle Container neu gestartet. Ja, und will man nicht. Ist bei Podman anders, glücklicherweise, und deshalb ist das immer meine Empfehlung, für CEF Podman zu verwenden. Was ich bei beiden Varianten habe, ist eine Systemd-Unit, die wird vom Orchestrator angelegt, und so eine Systemd-Unit kommt auch immer mit einem Journal. Das heißt, für jeden Daemon, für jede Service-Instanz habe ich eine Systemd-Unit, die so heißt wie der Daemon. Ne, davor steht noch so eine Cluster-ID, die ist für jeden CEF-Cluster eindeutig. Und dann kann ich mir zum Beispiel mit journal.ctl das Logfile von dem Prozess anschauen, weil das halt ins Journal geschrieben wurde. Es gibt da keine klassischen Logfiles mehr, sondern es geht halt alles ins Journal heutzutage. Und mit system.ctl kann ich die Dinge auch lokal einfach neu starten zum Beispiel. Wenn ich also wirklich mal, wenn sich irgendwas neu aufgehängt hat oder so, dann kann man auch einfach direkt auf den Knoten gehen und das Ding auch mal starten oder stoppen. Gerade so, wenn ich die CEF-Kurse gebe, dann kann man da mal ganz gut so ein OSD auch mal stoppen, um zu zeigen, was passiert, wenn eine Platte ausfällt. Ja, weil wenn der Prozess nicht mehr läuft, dann ist halt für den CEF-Cluster die Platte ausgefallen. Und die Container haben jetzt eben die Eigenschaft, dass es keine klassischen Docker-Container sind, sondern sie zum Beispiel Host-Networking verwenden. Also die Prozesse binden sich direkt an die IP-Adresse des Hosts, haben dann einen Port offen, jedes OSD macht einen anderen Port auf, ist darüber auch in der Cluster-Map verzeichnet und dann wissen eben alle, wo das OSD läuft. Und die OSD-Container kriegen natürlich auch die entsprechende Platte direkt reingemappt, weil der Prozess im Container die Platte ja auch direkt verwendet. Genau. Auf jedem Knoten gibt es dann so ein varlib-cef-Verzeichnis, wo dann die Container Unterverzeichnisse haben. Der Prometheus-Container, der zeichnet ja die Metriken auf, der erzeugt ein bisschen persistente Daten, der hat also so ein Persistent Volume reingemappt, das liegt dann auch unterhalb dieses Verzeichnisses, wo eben die Prometheus-Daten gespeichert werden. Oder der Mon oder die Mons haben dann eben ihre Mon-Datenbank auch in diesem Verzeichnis am Ende drin. Und das wird eben per -V, sage ich jetzt mal einfach, in den Container reingemappt. Wie sehen die Service-Spezifikationen aus? Ich habe schon vor YAML gewarnt. Wir haben auf der linken Seite eine Spezifikation für den Mon. Und so schlimm sieht es gar nicht aus. Ich sage einfach, was für ein Service-Typ das ist. Beim Mon habe ich auch nur einen Service-Namen, weil es nur eine Ausprägung dieses Dienstes geben kann. Und dann muss ich das Placement angeben und da kann ich eben sagen maximal 5. Dieses Count ist immer eine Maximalanzahl. Und alle Hosts, die das Label Mon haben. Und dann geht der Orchestrator hin, sucht sich 5 Hosts mit dem Label Mon raus und wird dort eben einen entsprechenden Daemon einrichten. Und auf der rechten Seite haben wir einen OSD-Service. Der hat eine ID, weil ich davon eben mehrere haben kann. Und dann ist der Service-Name servicetyp.id. Und da habe ich beim Placement einfach gesagt, schau dir alle Hosts an. Und dann hat der OSD-Service eben noch eine weitere Spezifikation, nämlich die Data-Devices für die OSDs sollen auf nicht rotierenden Platten liegen, sprich auf SSDs oder auch auf NVMEs, die größer als 2000 GB sein sollen. Größer als, weil hinter dem 2000 G noch ein Doppelpunkt steht. Da kann ich also eine Range angeben von Plattengrößen. Und wenn ich die rechte Seite leer lasse, dann ist es halt ein größer als. Also von bis. Und so kann ich eben für bestimmte OSD-Services einfach bestimmte Platten aussuchen. Ich habe auch hier noch die Möglichkeit, nach Dingen zu filtern, wie zum Beispiel Herstellername oder auch Modellname. Denn das ist ja alles dem CEF-Cluster bekannt. Der macht so ein Inventory von der Hardware, die er vorfindet. Und dann kann ich mich eben auf Plattengröße, die Eigenschaft rotierend oder nicht rotierend, auf die kann ich mich eben beziehen. Aber eben auch auf Hersteller und Modellname. Ist eher selten, dass man das macht. Genau. Ich kann hier aber auch tatsächlich, wenn ich das nicht so dynamisch machen möchte, kann ich hier auch direkt die Device-Namen angeben. Also DevSDC, DevSDB, DevSDXYZ. In einem CEF-Knoten hat man oft dann Block-Devices, die bis DevSDA irgendwas gehen, weil dann ja wieder von vorne angefangen wird, mehr oder weniger. Genau. Was ich ganz interessant finde, es gibt hier auch noch einen allgemeinen Container-Service, Da kann ich dann eigene Container-Images verwenden, um einen Dienst im Ceph-Cluster auszurollen. Ja? Und ihr müsst dran denken, ein Ceph-Cluster besteht nicht nur aus Storage-Knoten. Ja? Also der Ceph-Cluster kann auch Hosts verwalten, wo keine OSDs drauflaufen, sondern das könnten zum Beispiel auch einfach VMs sein. Das bietet sich für so Dinge wie das Rados-Gateway an, ne? Aber eben auch für Services, wo ich vielleicht ein eigenes Container-Image auch mit Hilfe des Ceph-Orchestrators eben ausrollen kann. Ich habe hier mal einen S3-Manager genommen von CloudLena. Und da sieht man dann hier, ne, das ist halt klassisch, ich kann nicht den Laserpointer verwenden, ich weiß, ist halt klassisch über Umgebungsvariablen konfiguriert. Ne? Und ich sage halt hier, der S3-Manager benutzt einen S3-Access-Key und einen Secret-Access-Key. Die sind natürlich nicht echt hier auf der Folie. Ja. Und spricht dann mit einem S3-Endpunkt. Ja. Und dieser S3-Endpunkt ist wiederum die Service-IP von meinem Ingress-Service, der vor den Rados-Gateways steht. Ja. Und da habe ich ja dann auch einen DNS-Namen für. Und der läuft auf einem, der S3-Manager läuft dann auf einem bestimmten Port. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum ich den Port 4-mal angeben muss, aber es ist so. Und dann, wenn der Orchestrator den ausgerollt hat, ne, und da sehen wir Placement nur auf einem einzigen Host, dann kann ich halt auf dem Host den Port 8080 aufmachen und habe eine Web-GUI für meine S3-Buckets, die ich über diese Secrets hier, über diese Credentials eben abfragen kann. Ja, und da kann man sich, also ich sage jetzt nicht, dass das schon Mini-Kubernetes ist, ja, aber man kann halt tatsächlich auch weitere Dienste mithilfe des Orchestrators eben auf die Art und Weise ausrollen. Ceph-ADM hat eine Kommandozeile, da fängt alles mit Ceph-Orch an. Wer Ceph kennt, Ceph ist halt das Kommandozeilentool, um den Ceph-Cluster zu verwalten. Und Ceph hat so eine hierarchische Kommandostruktur und Ceph-Orch ist sozusagen der Zweig, um den Orchestrator Befehle zu geben. Und Ceph-Orch-LS ist zum Beispiel der Befehl, um alle Services aufzulisten. Die kann ich dann mit --export auch exportieren und dann bekomme ich eine YAML-Datei raus. Ceph-Orch-Apply-i ist dann das Gegenstück dafür, da kann ich dann eben eine YAML-Datei einlesen. Und dann wird da ein Service drauf, wenn das syntaktisch korrekt ist. Und ceph-orch-ps listet mir alle Daemons auf. Da sehe ich dann also ganz genau, wo welcher Daemon läuft. Und anhand der Benamung weiß ich dann eben auch, zu welchem Service er gehört. Und ich sehe da zum Beispiel auch die ID vom Container-Image, mit dem der Dienst gerade läuft und so weiter. Ne, ceph-orch-host, das ist das Host-Management, da kann ich Hosts hinzufügen, auflisten. Labels vergeben, steht jetzt nicht auf der Folie, aber es gibt zum Beispiel auch einen Maintenance-Modus für einen Host. Wenn ich dann sage, ceph-orch host maintenance enter Hostname, dann wird der Host vom Orchestrator in Maintenance gesetzt, das heißt, alle dort laufenden Daemons werden gestoppt, solange es möglich ist. Denn es kann ja durchaus sein, dass der Cluster in einem Zustand ist, wo zum Beispiel der Mon, der auf diesem Host läuft, gar nicht gestoppt werden darf, weil dann der Cluster nicht mehr funktioniert. Ja? Und das ist eben auch etwas, was der Orchestrator in dem Moment überprüft. Er prüft nämlich, kann alles, was auf dem Host läuft, überhaupt gestoppt werden oder stellt der Cluster dann seinen Dienst ein oder werden Daten degraded beziehungsweise so stark, sind die OSDs so wichtig, dass sie nicht gestoppt werden, sagen wir mal so. Na? Und dann gibt es einen Drain-Befehl, damit leere ich den Host, räume alle dort vorhandenen Daemons ab. Auch das prüft natürlich, ob das möglich ist. Und dann kann ich den Host am Ende auch löschen mit RM. Und dann kann ich den Host ausbauen und zum Alteisen geben oder wie auch immer. Ne? Das ist ja auch das Schöne an Ceph. Zum einen kann ich, wie ich immer gerne sage, organisch wachsen. Und zum anderen ist ja auch eine Hardware-Erneuerung im Betrieb möglich. Ne, weil ich eben jetzt inzwischen hier auch eine gute Unterstützung durch den Orchestrator habe, kann ich eben alte Hardware rausnehmen, neue Hardware hinzufügen und da passiert eben sehr viel automatisch. Ja, wir haben jetzt gerade wieder ein Erneuerungsprojekt abgeschlossen bei einem Kunden, den wir seit, ich sage jetzt mal vorsichtig, 10 Jahren im Bereich CEF betreuen. Der hat inzwischen die 3. Hardware-Generation eingebaut. Und der Cluster läuft immer noch, ne? Und wird natürlich auch mehr oder weniger regelmäßig aktualisiert. CEF Orch Device LS liefert mir auf der Kommandozeile einen Inventory der Hardware, also der Platten in den Knoten und zeigt mir auch an, ob die Platten verfügbar sind oder nicht. Ja? Eine Platte ist in dem Moment nicht mehr verfügbar, wo irgendeine Art von Signatur drauf ist. Ja, also eine Partitionstabelle zum Beispiel, ein Filesystem natürlich, ne, oder auch irgendeine Signatur von LVM oder RAID. Da sagt der Orchestrator, die Platte fasse ich jetzt lieber nicht mehr an. Ne, damit eben, weil wir ja die ganzen Automatismen haben, der OSD-Service würde ja auf jeder verfügbaren Platte eine OSD erzeugen, damit eben keine Daten überschrieben werden. Und dann kann ich einzelne Daemons neu starten. Ne? Das CEF-Orch-Daemon Restarten macht am Ende nichts anderes als ein System-CTL-Restart auf die System-D-Unit, aber das eben von meiner zentralen Managementstelle aus, sodass ich selber nicht auf den Host drauf muss. Und ein CEF-Orch-OSD-RM löscht eine OSD, wenn die Platte defekt ist zum Beispiel oder wenn ich aus anderen Gründen dort Dinge ändern möchte. Und dann zum Schluss habe ich eben auch für einen Upgrade auf eine andere CEF-Version einen Befehl, der das Upgrade startet. Und jetzt kann man sich eben vorstellen, das ist eben am Ende auch kein trivialer Task, ne? Wenn ich ein verteiltes System habe, wo ja auch Daten drin liegen. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, wir arbeiten da halt wirklich mit gespeicherten Daten. Ne? Das ist halt nichts, was man, also es ist halt kein Kubernetes. Und die Daten sind ja auch irgendwie wertvoll, sonst würde man ja auch keinen CEF-Cluster dafür verwenden. Und so ein CEF-Orch-Upgrade-Start startet eben tatsächlich einen Upgrade-Prozess, der zu 99%, sage ich jetzt vorsichtig, online passiert. Und da wird eben auch der Orchestrator schauen, kann ich denn die Dinge, die jetzt neu gestartet werden müssen, neu starten? Ne, wie zum Beispiel OSDs, welche OSDs sind wichtig, welche kann ich neu starten. Auch bei den Mons läuft das natürlich einer nach dem anderen und so weiter. Ja. Das heißt, ich habe hier auch einen Mechanismus, wo am Ende, muss man auch so sagen, der menschliche Fehler mehr oder weniger eliminiert ist. Ne, ich starte einfach den Upgrade-Prozess und der Orchestrator weiß, was er zu tun hat. Und ich habe eben gesagt, zu 99% online, die einzige Stelle, wo es immer noch eine kleine Downtime gibt, ist ein Upgrade vom MDS, von diesem Metadatenserver, vom Filesystem. Da ist es so, selbst wenn ich mehrere aktiv habe, müssen alle gestoppt werden, bis ich den letzten aktiven dann neu starte. Und das dauert 20, 30 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen. Ist für den CEFFS-Client ähnlich wie ein Neustart eines NFS-Servers. Der blockiert dann in dem Moment und dann macht er weiter. So, jetzt die Preisfrage, warum Container? Ganz einfach, weil es eben immer wieder Probleme mit Distributionspaketen gab. Ja? Wir haben unterschiedliche Versionen von bestimmten Bibliotheken. Wir haben auch unterschiedliche Versionen vom Compiler, ja, der auf den verschiedenen Distributionen eingesetzt wird. Und es gab in der Vergangenheit immer wieder Probleme, CEF für alle möglichen Distributionen zu bauen. Ne, Debian 10 war mal so eine Phase, da gab es die damals aktuelle CEF-Version nicht, weil zu alter C-Compiler, weiß ich noch. Und jetzt gibt es auch gerade keine Pakete für Ubuntu, aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Und ein Container-Image, da kommt halt alles mit. Ne, ich habe die Binaries, ich habe die Bibliotheken, die ich brauche. Und der ist halt auch auf allen, das Image ist dann halt auch auf allen aktuellen Kerneln lauffähig. Ne, ich habe überall heutzutage in den Linux-Kerneln Container-Unterstützung drin. Und damit sieht dann so ein CEF-Cluster auch überall gleich aus. Ne, und das ist eben auch eine Voraussetzung dafür, dass sowas wie ein Orchestrator funktionieren kann. Und das Interessante oder das Gute oder wie auch immer man, ich will es mal positiv darstellen, ist halt die Distribution, die tatsächlich auf der Hardware dann läuft, ist komplett egal. Ja? Das Einzige, was die Distribution haben muss, ist Podman, sage ich, ne? Oder Docker meinetwegen. LVM hat auch jeder heutzutage dabei. Ne? Eine Zeitsynchronisierung, die ist natürlich auch ganz wichtig und deshalb nehmen wir nicht Systemd, Timesyncd und Python 3. Ne? Und das ist auch überall dabei. Und diese vier Voraussetzungen muss eine Distribution erfüllen, damit ich sie auf dieser Hardware installieren kann und dann kann ich eben mit dem Orchestrator einen Ceph-Cluster ausrollen. Deshalb sage ich meinen Kunden auch immer, nehmt die Distribution, mit der ihr glücklich seid, die ihr vielleicht schon kennt, ne, wo ihr eure eigenen Management-Tools schon habt, um die Systeme zu verwalten. Da muss ich natürlich auch ein bisschen verwalten. Ich muss ja zum Beispiel diesen SSH-Schlüssel ausrollen, ne, da habe ich dann ein Ansible-Playbook für oder ähnliches. Und was damit auch möglich ist, ich kann die Distribution wechseln. Ja, ich habe schon mal einen Ceph-Cluster von Ubuntu auf Debian umgebaut. Da wird dann einfach der Knoten neu installiert, der Orchestrator deployt die Dienste neu und die OSDs, die drauf waren, die wurden ja nicht angefasst, das sind die Platten, die kann man wieder aktivieren, auch dafür gibt es einen Orchestrator-Befehl und dann laufen die OSDs da wieder und das Ganze läuft dann plötzlich unter Debian. Ja, und das kann ich dann Knoten für Knoten machen und dann habe ich Ubuntu rausgeschmissen und ein Debian-System drunter. Oder ich gehe halt zu Red Hat oder von Red Hat zu SUSE oder wie auch immer. Ne? Genau, da bin ich also völlig frei. Und natürlich auch Distributionsupgrades sind kein Problem mehr. Das war früher tatsächlich die Hauptherausforderung, so ein Upgrade zu planen. Ja? Habe ich, wenn ich von Debian 9 auf 10 wechsle, habe ich dann noch die Ceph-Pakete, die ich brauche oder nicht? Ne? Und dann hatte ich plötzlich einen Roadblocker drin in meinem Upgrade-Pfad. Oder will ich mein Ceph updaten, ja, habe ich für die neue Ceph-Version Pakete für meine Distributionsversion und das, die ganze Fragestellung existiert jetzt halt nicht mehr. Ja. Und Container-Images werden einfach als Distributionsmethode verwendet und da sollte man jetzt einfach keine Furcht mehr vorhaben. Wo kriege ich die Container-Images her? Ne? Öffentlich gibt es KIO, wird von Red Hat betrieben, beziehungsweise von IBM jetzt. Ne? Vergesst das nicht, Red Hat ist von IBM übernommen worden. Und Ceph ist auch ein IBM-Produkt jetzt, das ist kein Red Hat-Produkt mehr. Ja, das ist also bei IBM aus Red Hat rausgelöst worden. Ich kann, weil ich vielleicht nicht jeden Ceph-Knoten direkt mit dieser öffentlichen Registry reden lassen möchte oder kann, kann ich einen Proxy aufsetzen, ne, der halt wie ein Caching-Proxy funktioniert und dann muss das Image nur einmal runtergeladen werden. Ich kann natürlich auch eine eigene interne Registry betreiben, in die ich dann diese Images hochlade oder ich kann natürlich auch eigene Container-Images bauen. Auch dafür gibt es ein Ceph-Projekt, Ceph-Container. Und dann baue ich die komplett selber. Ne? Und dann weiß ich auch, was drin ist und muss nicht hier externe Images verwenden. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ne? Wo ist der Unterschied zwischen, ich binde mir einen Debian-Repo von download.ceph.com ein, ne? In der Sources-List und ich benutze Container-Images von KIO. Ja? Bei beiden kriege ich Binaries, die ich runterlade und betreibe, ja, da sehe ich also jetzt keinen großen Unterschied mehr, muss ich ja ehrlich sagen. Ja. Aber vielleicht können wir nachher nochmal drüber diskutieren. So, dann noch ein kurzer Blick auf Rook für Kubernetes. Rook stellt einen Storage Operator für Kubernetes zur Verfügung und wenn ich mit Kubernetes einen Ceph-Cluster ausrolle, dann läuft Kubernetes auf Bare Metal, üblicherweise. Ne? Weil ich ja dann die Platten, die in den Systemen drin ist, für Kubernetes verwenden möchte. Ich kann aber Rook auch verwenden, um einen bereits vorhandenen Ceph-Cluster einfach dem Kubernetes zur Verfügung zu stellen. Wenn ich also im Kubernetes Storage brauche, in welcher Form auch immer, eben als Block-Storage oder S3 zum Beispiel, dann kann ich das eben hier auch machen und dann verwaltet Kubernetes nicht den Ceph-Cluster, sondern dann habe ich halt den Ceph-Cluster auf andere Art und Weise und dann eben zum Beispiel mit Ceph-ADM ausgerollt. Ja. Rook ist ein CNCF-Projekt. Genau. Das heißt, ich habe hier einen Container-Storage-Interface für Kubernetes, ich habe Custom-Resource-Definitions und ich kann den Storage jetzt eben, wie gesagt, von Raw-Devices verwenden, wenn Kubernetes auf Bare-Metal läuft. Ich kann Logical Volumes verwenden, aber ich kann auch Persistent Volumes im Block-Modus verwenden, wenn jetzt mein Kubernetes nicht auf Bare-Metal laufen sollte und ich trotzdem einen Ceph-Cluster drauf ausrollen möchte. Ich glaube, über die Performance müssen wir uns dann nicht unterhalten, wenn das Ganze virtualisiert läuft. Und auch da habe ich eine Art Bootstrapping. Ich habe hier natürlich wieder mehrere YAML-Dateien mit den Custom Resource Definitions zum Beispiel, eine Common YAML und diese Operator YAML. Da steht im Prinzip meine Cluster-Definition drin. Und dann kann ich das mit kubectl erzeugen und dann habe ich hier so ein Rook-Ceph Namespace und kann mir da den Pod holen und kriege dann halt Infos. Oder ich baue einen Helm-Chart. Aber weil ich nicht der Kubernetes-Experte bin, möchte ich da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. So. Ich gucke mal auf meine Uhr. Hier ist jetzt eine Folie, wo ich ganz mutig Demo drauf geschrieben habe. Wenn ihr wollt, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, einen leeren Bildschirm, ich weiß. Da muss ich hier erstmal umschalten wieder. So. Jetzt ist er nicht mehr ganz so leer. Das ist noch ein bisschen arg klein, ne? Machen wir mal so. Wer Berliner ist, kennt den Mauerpark. Die Domain ist für unsere interne Spielwiese. Ist ja bei uns auch um die Ecke. So. Die Knoten, die ich hier habe, sind insofern schon vorbereitet, als dass zum Beispiel, und jetzt widerspreche ich mich gerade ein bisschen, ja, ich habe hier schon das Ceph-Repo mit eingebunden. Ja? Warum? Weil ich natürlich Ceph-ADM haben möchte, ne? In der passenden Version ist jetzt hier schon installiert und auch das Paket Ceph-Common installiere ich ganz gerne, weil da die Kommandozeilen-Clients drin sind. Ne? Und dann hat man die hier auch in der Distribution direkt verfügbar.
Aber du hast Ceph-ADM aus Backports und nicht aus
Ja.
Download Ceph-Com.
Nein, das Paket heißt so tatsächlich. Ich habe hier ein Debian 12 und ich kann es auch hier zeigen. Moment.
Ist okay, ich glaube.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Debian 12 liefert Ceph-ADM in Version 16.2.15 mit. Das ist ein bisschen arg alt. Und wenn ich das Ceph-Repo einbinde, bekomme ich 19.2.1 und die Paketversion ist halt Backports, weil das halt nicht die Version ist, die bei Debian 12 dabei ist. So. Und jetzt kann ich Ceph-ADM, wir haben hier eine Ethernet-Schnittstelle mit einer IP-Adresse und jetzt kann ich Ceph-ADM Bootstrap aufrufen. Und da muss ich als einzigen und wichtigen Parameter diese IP-Adresse angeben, damit der Bootstrapper weiß, an welcher IP-Adresse der Mon lauschen soll. Ja? Und dann ist auch klar, was das sogenannte Ceph Public Network ist. Das ist das Netzwerk, mit dem sich die Ceph-Komponenten unterhalten. Und das wird eben von dieser IP-Adresse abgeleitet. Der Bootstrap-Prozess hat hier noch ein paar weitere Optionen und das sind nicht wenige. Ich kann hier zum Beispiel einen SSH-Private Key und einen Public Key angeben. Wenn ich das nicht mache, erzeugt der Bootstrap-Prozess selber einen, aber ich habe vorher schon einen definiert, den ich eben schon ausgerollt habe. Ja? Das heißt, ich kann jetzt hier noch sagen, ich habe hier einen Private Key, der liegt hier, und ich habe einen Public Key, der liegt hier. So. Und was ich dann noch machen kann, ich habe hier noch einen Initial Dashboard User, ne? Kurs, wer bei uns schon mal einen Akademiekurs besucht hat, kennt auch das Passwort. 5x klein x. Und dann sage ich hier noch, wo habe ich es? Dashboard Passwort No Update, damit ich das beim ersten Anmelden nicht ändern muss. Na? Das sind noch so ein paar zusätzliche Optionen. Und ihr seht, wir haben hier noch die Möglichkeit, eine eigene Registry-URL anzugeben. Ja? Und andere Dinge zu machen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte diese Monitoring-Dienste gar nicht ausrollen. Ja? Dann kann ich die auch nachträglich noch ausrollen, wenn ich möchte. Sonst werden die jetzt eben auch auf diesem ersten Host einfach ausgerollt. Ne? Die SSH-Keys sind schon da, die habe ich schon mal erzeugt und habe die eben auch auf die anderen Knoten verteilt, damit das jetzt hier schneller geht. Und dann starte ich den Bootstrap-Prozess, bevor ich das mache. Ich habe das hier natürlich schon mal aufgeführt, deshalb sind auch die Container-Images schon da, ja, damit die jetzt nicht gepult werden müssen. Aber hier läuft halt kein Container. Na, das will ich vorher auch schon mal nochmal zeigen. Und jetzt habe ich das hier einfach abgebrochen, dann mache ich das mal so. Und das ist jetzt der Bootstrap-Prozess. Da wird am Anfang gecheckt, ob Podman oder Docker da ist, ob LVM da ist, ob Time-Synchronisierung da ist und so weiter. Der Host looks okay, sagt er da gerade. Und dann passieren hier schon Dinge. Na, da wird ein Mon ausgerollt, da wird ein MGR ausgerollt offensichtlich. Na, hier wird schon eine CephConf angelegt und auch der sogenannte Client-Admin-Keyring. Das ist das Root-Passwort für den Ceph-Cluster. Das brauche ich, um den Ceph-Cluster administrieren zu können. Und das dauert jetzt hier 2-3 Sekunden, bis der Cluster fertig ist, der Bootstrap-Prozess. Und achso, eins lernt man als Ceph-Administrator Geduld zu haben. Ja, das kann ich auch schon mal sagen. Der Ceph-Cluster hat ja diese Selbstheilungskräfte, die brauchen aber auch manchmal einfach ein bisschen Zeit. Ja? Also ich hatte ja gerade erzählt von dem Projekt, bei dem Kunden die Hardware-Generationen zu tauschen. Ne? Wir haben immer einen Knoten außer Betrieb genommen und neun Knoten in Betrieb genommen. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Und dann war der Cluster 2 Tage beschäftigt und dann konnten wir den nächsten Knoten austauschen. Also das ist einfach die Arbeitsweise, aber das Ganze passiert halt zu normalen Arbeitszeiten, sage ich mal, weil halt eben alles online passieren kann. Das ist eben das Hübsche an einem Ceph-System. Sehr adminfreundlich. So, und da sehen wir schon, hier werden jetzt Services deployed mit einem Default-Placement. Ne, da werden eine ganze Menge Services deployed, hatte ich ja erwähnt. Der ganze Monitoring-Stack eben. Und dann wird das Dashboard-Modul für den Orchestrator aktiviert. Und dann sind wir auch gleich fertig. Ja. Und genau, der kriegt ein selbstsigniertes Zertifikat. Auch da hätte man schon ein richtiges Zertifikat angeben können und so weiter. Und jetzt sehen wir hier, fertig, Bootstrapping complete. Ne? Ich habe hier eine URL, die kann ich aufmachen. Und dann habe ich hier, nee, das ist die falsche. Das ist mein anderer Cluster. So, ne, klar, ist kein echtes Zertifikat. Und jetzt sagt er hier, Vorführeffekt, egal, gehen wir auf die Kommandozeile zurück. Podman PS zeigt mir jetzt hier ein paar laufende Container. Na, das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte. Ich habe jetzt hier laufende Container, die halt hier entsprechend heißen. Na, da ist eben, wie gesagt, diese Cluster-ID mit dabei. Und dann habe ich hier entsprechende Daemon-Namen. Und jetzt habe ich hier einen laufenden Cluster. Na, der ist jetzt natürlich nicht gesund, weil er keine USDs hat. Das heißt, er hat keine Storage-Kapazität. Ne? Er hat 0 von 0 Bytes verfügbar, wie hier so steht. Aber er funktioniert schon mal als Ceph-Cluster. Ne? Und jetzt kann ich eben hingehen und den Orchestrator verwenden, um beispielsweise zu sagen ceph-orch-host-add. Und dann kommt der nächste Knoten dazu. Und es dauert dann einen Moment. Und dann hat er den hinzugefügt. Und jetzt habe ich hier eben zwei Hosts, ne, im Cluster. Und der Cluster ist immer noch nicht gesund, ja, weil ich halt noch keine USD-Services ausgerollt habe. Aber ich habe jetzt hier eben, müsste jetzt hier eigentlich auch zu sehen sein, ne, die Liste der laufenden Prozesse oder Daemons aus Sicht des Orchestrators. Und da ist jetzt eben zu sehen, auf dem 201 ist eben auch ein Exporter, ein Crash-Reporter ausgerollt worden, aber auch ein Manager und ein Mon, ne, weil das Default-Placement heißt halt einfach, roll mir bitte 5 aus maximal zum Beispiel. Ne, und ich habe hier Image-ID, Container-ID, ceph-orch-ls. Ne, da habe ich hier die letzte Spalte, ist die Placement-Strategie und da steht hier halt einfach nur Count 2, Count 5 zum Beispiel. Und dann wird er jetzt eben auf den ersten 5 Knoten einen Mon ausrollen. Das ist nicht das, was ich will. Also muss ich jetzt anfangen, den Mon-Service zu ändern. Den kann ich mir hier exportieren. Ne? Dann bekomme ich diese YAML-Datei, kann da ein Label hinzufügen, muss dann die Hosts labeln, kann den Service ändern lassen mit ceph-orch-apply. Und dann wird der Orchestrator die Mons da platzieren, wo ich sie haben will. Und ceph-orch-device-ls sollte jetzt auch schon was zeigen. Na, hier sehen wir eben, das Ganze ist natürlich virtualisiert, aber wir sehen eben auf 201 habe ich jetzt hier ein paar Platten verfügbar. Die könnte ich jetzt zu USDs machen, mache ich jetzt nicht, dauert zu lange. Grundsätzlich wäre das jetzt eben hier schon möglich. Ne? Und dann brauche ich natürlich mehr Knoten, weil so ein Ceph-Cluster ja immer 3 Kopien speichern möchte. Und dann füge ich die dazu. Und wenn ich einen USD-Service habe, dann wird halt der Orchestrator, wenn ich einen Host hinzufüge und dort passende Platten gefunden werden, wird er die halt ganz automatisch zu USDs machen. Ja, und ich muss keinen Finger mehr rühren, außer ceph-orch-host-add zu sagen.
Vielleicht kannst du nächstes Jahr ein Ceph-Cluster mit DVD-Laufwerken machen.
Ja, die DVD-Laufwerke hier, das sind die Cloud-Init-Devices von Proxmox. Das läuft halt auf dem Proxmox. Und die werden hier lustigerweise als SSDs auch gefunden, weil sie nicht rotieren. Keine Ahnung. So, hier ist jetzt auch das Dashboard. Ich kann mich hier mit den Credentials anmelden. Und da sehen wir jetzt eben hier diesen Assistenten. Ne? Und jetzt kann ich eben auch hier im Dashboard sagen, füg mal bitte Hosts hinzu. Ne? Also sage ich hier add host, kann eben dasselbe, was ich eben auf der Kommandozeile gemacht habe, hier auch an der Stelle machen, kann hier auch schon Label hinzufügen. Ne? Sowas hier zum Beispiel und sowas. Und dann sage ich hier add host. Und dann wird der Host hinzugefügt. Und das Dashboard sollte sich da an der Stelle auch aktualisieren. Wahrscheinlich tut es das irgendwann. Und dann kann ich hier eben auch USDs hinzufügen. Na, das geht auch hier so in einem Advanced-Modus. Da kann ich dann Platten auswählen über bestimmte Filter. Wie gesagt, über die Größe zum Beispiel. Ne? Alle 1 Terabyte Platten wähle ich dann hier aus und würde dann einen USD-Service erzeugen. Mache ich jetzt einfach mal. Sage hier noch Typ SSD, passt das? Ja, sind auch SSDs. Ne, alle 1 Terabyte großen SSDs habe ich jetzt mal ausgewählt. Sage hier Add und sage hier Next und Next. Und dann sage ich hier Expand Cluster. Und dann werden jetzt zumindest auf den System schon mal USDs ausgerollt. Das wird immer noch nicht ganz reichen, aber besser als gar nichts. Und jetzt habe ich aber eben hier auch ZephorchLS. Na, jetzt habe ich hier so ein USD.dashboard-irgendwas-Service und ich quäle euch nicht mehr länger, sondern zeige nur noch den mal kurz. Ja, ich vergesse es immer wieder. Es ist nur der Service-Typ, den ich exportieren kann. Und dann habe ich halt hier genau das wieder. Ne? Auf allen Hosts, wo 1 Terabyte große SSDs zu finden sind, werden eben jetzt OSDs angelegt. Und das könnte schon passiert sein. Na, er hat jetzt 4 OSDs angelegt, die sind noch nicht ab, weil sie noch nicht gestartet sind. Aber das wird dann passieren und deshalb ist der Cluster jetzt auch schon gesund. So. Dann gehen wir mal hier zurück. Wo war ich? Hier war ich. Fragen und Diskussionen. Ich habe etwas überzogen. Ich hoffe, das ist okay.
Das hier ist. Ja, ich habe erstmal eine Anmerkung und dann eine Frage. Die Anmerkung ist, dass mit den Container-Images funktioniert super, außer die Distribution gibt es nicht mehr auf der Basis, der die Container gebaut werden.
Ja, das habe ich verschwiegen. Die Container-Images sind auf CentOS gebaut. Aber da muss das Ceph-Projekt sich einfach mal eine andere Basis suchen. Ja,
ja, da muss ein bisschen durch.
Dann ist es ja relativ egal, was die Basis für dieses Container-Image wiederum ist.
Genau. Ja. Und das andere war, wenn du einen mittelgroßen Cluster hast und die Manager werden irgendwohin verteilt, wie findest du den? Also du hast gerade eine URL eingegeben und bist auf deinem Manager gelandet.
Ja.
Aber wenn du 5 oder 10 Hosts hast und da sind nur 2 oder 3 Manager drauf, woher weißt du, wo der Manager ist? Außer du gibst exakt an 2 Stellen Labels vor. Aber dann hast du halt...
Genau, also du würdest normalerweise den Manager halt auch über ein Label ausrollen, dann weißt du, auf welchen Maschinen der Manager laufen kann. Und die inaktiven Manager machen einen Redirect auf den aktiven.
Ja, der Redirect läuft aber auf die IP.
Das kannst du ändern.
Echt?
Ja.
Okay. Danke. Vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, wenn einer rausgeht, vielleicht den Müll mitnehmen, der vielleicht in der Nähe steht, aber hier hat sich auch einer gemeldet.
Eine RUG-spezifische Frage, und zwar, jetzt habe ich meinen Kubernetes-Cluster auf RUG, auf Hardware und auf RUG, aber natürlich braucht das natürlich auch, belastet das ja auch den PCI-Bus etc. pp. Wie freundlich ist denn Ceph, also über RUG, zu deployen auf dem Kubernetes-Cluster, wenn ich ja noch anderen Payload drauf habe, oder möchte es doch eigentlich lieber seinen eigenen Cluster haben?
Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht der Kubernetes-Experte. Also es gibt wohl Leute, die das Hyper-Converged sozusagen betreiben. Ja. Die Ceph, gerade die OSDs, die brauchen auch mal ein bisschen mehr CPU. Ne? Und auch RAM. Jedes OSD hat gerne 5 GB RAM, sage ich jetzt mal so. Das sollte man dann in der Hardware-Ausstattung vorsehen. Ja. Und ich bin eher nicht so der Verfechter für so ein Hyper-Converged Setup. Ja? Ich sage lieber, wir haben hier Storage-Knoten, die sind auf Storage optimiert, was die Ausstattung angeht. Und dann haben wir Compute-Knoten und eben Worker-Nodes für Kubernetes, die halt ihr Ding machen. Ja. Aber das kann man ja in Kubernetes auch über Host-Label wieder verteilen und so weiter. Also dann geht das auch, kann man da eben auch trennen.
Wie ist denn der Orchestrator wartbar? Also kann ich da 2 Instanzen hinstellen? Kann ich den einfach rausnehmen? Kann ich den warten, abschalten, anschalten, updaten?
Also der Orchestrator läuft im MGR-Prozess. Ne, der MGR stellt auch das Dashboard zur Verfügung. Der MGR ist ja für die administrativen Aufgaben da. Und ich habe in einem Ceph-Cluster immer einen aktiven MGR. Ne? Auch bei einem Update, Ceph-Orch-Upgrade-Start, wird als erstes der MGR aktualisiert. Da sagt er im Logfile dann auch tatsächlich, ich muss mich selber aktualisieren sozusagen, weil er ja weiß, dass er in dem aktiven MGR läuft. Dann wird geschwenkt auf den passiven MGR, der ehemals aktive wird aktualisiert, dann wird wieder zurückgeschwenkt und dann läuft der Orchestrator in einer neuen Version. Ja. Also das läuft auch alles schmerzlos heutzutage. War früher mal ein bisschen anders am Anfang. Aber
es wurde ja gesagt, dass der Ceph immer 3 Kopien ablegen möchte. War das aus Zeiteinfachheitsgründen oder ist das Erasure-Coding generell zu ignorieren?
Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Natürlich gibt es auch Erasure-Coding und das kann ich natürlich sehr gut verwenden. Da brauche ich einen entsprechend großen Cluster mit entsprechend vielen Knoten. Und Erasure-Coding eher für kalte Daten, sage ich mal vorsichtig. Nicht so heiße Daten, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja. Einfach aus Performance-Gründen. Aber ja, natürlich ist Erasure-Coding auch möglich. Keine Frage.
Mal angenommen, ich bin in der Private Cloud und habe keine Shared Storage. Kann man das auch virtuell machen oder sollte man das mit Ceph nicht machen, wie mit ZFS zum Beispiel?
Naja, wie gesagt, also mein Demo läuft halt ja auch virtuell. Das geht technisch natürlich. Ich darf mir dann nicht die beste Performance erwarten, einfach. Das ist halt so. Ja, aber rein theoretisch geht das, wie gesagt. Und auch Kubernetes kann dann eben Persistent Volumes im Blockmodus verwenden, das ist ja auch nichts anderes dann als ein virtualisierter Storage.
Genau, du meintest gerade, deine Systeme laufen ja auch virtuell. Wir sind jetzt gerade mit Proxmox auch gestartet. Wie konkurriert der denn, wenn ich das Ceph mit Proxmox konfiguriere und parallel den Orchestrator benutzen würde wollen?
Proxmox hat seine eigene Ceph-Distribution sozusagen. Die setzen gar nicht auf den Orchestrator, weil die halt ihr Ceph-Management schon lange vor dem Orchestrator implementiert haben. Ja? Und das Ceph, was man mit Proxmox bekommt, ist ja auch nur, sage ich jetzt mal, Block-Storage und Filesystem. Ne? Wenn ich mit Proxmox Ceph kann ich kein Rados-Gateway, kein S3 ausrollen. Also, man kann, aber es ist nicht managebar und so weiter. Ich kann aber einen Ceph-Cluster neben Proxmox aufziehen mit dem Orchestrator, um halt alle Features des Orchestrators zu nutzen und den als externen Storage in Proxmox einbinden. Das ist möglich. Ich füge einfach einen RBD-Storage-Typ in Proxmox hinzu, sage, welche IP-Adressen die Mons haben, mit welchem Key ich darauf zugreife und dann kann Proxmox diesen Cluster auch verwenden. Und dann kann ich aber alles Mögliche in dem Ceph-Cluster machen, was der Orchestrator hergibt. Aber ich kann einen Ceph-Cluster, der in Proxmox gemanagt wird, nicht mit dem Orchestrator ausstatten. Ja? Und ich habe dort ja zum Beispiel auch kein Dashboard laufen, weil das ja die Proxmox-Web-Oberfläche dann macht.
Okay, letzte Frage. Wir haben ja gesehen, das läuft jetzt alles mit Containern und alles ganz schick, aber wie kann ich denn an den Container irgendwie Custom-Settings durchreichen? Wenn ich jetzt zum Beispiel NFS Ganesha habe laufen lassen, das läuft ja auch in einem Container.
Ja.
Wie setzt sich der dann so ein NFS-Daemon-Setting manuell, wenn ich so ein Custom-Setting brauche?
Na, ich kann in gewissen Grenzen, sage ich jetzt mal vorsichtig, über die Service-Spezifikation weitere Dinge in den Container reinreichen. Ich hatte es ja hier. Ne? Ich habe hier möglicherweise Args und Environment-Variablen. Da wäre jetzt die Frage, welche speziellen Ganesha-Configs du reinreichen möchtest. Ja, wenn ich so einen NFS-Dienst ausrolle, dann bietet mir das Dashboard zum Beispiel die Möglichkeit, die Exporte zu definieren. Na, ich muss dann gar nicht mehr die Ganesha-Config anfassen, sondern ich kann es bequem über die Web-GUI konfigurieren.
Okay, also vielen Dank erstmal für den genialen Vortrag, was das angeht. Wie gesagt, wir sehen uns morgen früh wieder.